Die Schilderungen in 3. Mose wirken auf den ersten Blick fremd und kultisch, doch hinter den Ritualen steht eine klare christologische Wahrheit: Der Herr ist nicht nur unsere Wohnstatt, sondern zugleich das, was wir genießen und aufnehmen können. Wie kann Gott zur Nahrung werden und wie führt das zu echter Gemeinschaft mit ihm? Die Spannung dieser Botschaft liegt in der doppelten Bewegung von Gott zu uns und von uns zu Gott. Der Tabernakel, Christus als Wohnstätte Gottes. Der Gedanke der Stiftshütte wirft den Blick auf Gott, der nicht im Entfernten bleibt, sondern mitten unter den Menschen wohnt. Es heißt in Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Dieses Bild überrascht, Gottes Gegenwart nimmt eine Gestalt an, die anfassbar, sichtbar und zugänglich ist. Die Stiftshütte ist damit kein abstraktes Symbol, sondern eine konkrete Weise, wie die göttliche Wirklichkeit in die Erfahrbarkeit des Menschen tritt. Die Stiftshütte ist ein Zeichen, eine Gestalt und ein Sinnbild Christi. In der Inkarnation kam Christus als Stiftshütte. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Christus ist der wahrhaftige Gott, der Mensch geworden ist, daher ist er der Gottmensch, und dieser Gottmensch ist die Stiftshütte. Als Stiftshütte brachte Christus Gott zum Menschen. Aus dieser Beobachtung ergibt sich die theologische Deutung, in der Menschwerdung Christi ist die göttliche Wohnung aufgeschlagen worden, so dass Begegnung zur Möglichkeit wird. Johannes 14,10 erinnert daran, dass in Christus die Einheit des Vaters und Sohnes offenbart bleibt: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Christus ist nicht nur ein Ort, an dem Gott wohnt, er ist die lebendige Mitte, durch die Gottes Sein und Wirken in unsere Geschichte eintritt. Diese Weise des Wohnens schafft Raum für Gemeinschaft, kein nüchterner Fernkontakt, sondern Nähe, in der das Leben Gottes mit unserem Leben verflochten wird. Als Ausklang bleibt die tröstliche Gewissheit, dass Gott sich nicht mit einem fernen Blick begnügt, sondern in der Person Christi zu uns gezogen ist. Wer diese Wahrheit in sich wirken lässt, erlebt nicht bloß Information, sondern eine Einladung zur Verwurzelung, die göttliche Nähe als Anlass zu stillem Staunen, zu geduldiger Hoffnung und zu einem gewachsenen Vertrauen auf den, der in menschlicher Gestalt bei uns wohnt. Und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, spreche ich nicht von mir selbst aus, der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Wenn das Wort Fleisch wurde, verändert dies die Weise, wie Gottes Gegenwart unser Inneres berührt, nicht als Theorie, sondern als Gegenwart, die Geborgenheit schenkt. Im Bewusstsein dieser Wohnstätte darf der Glaube ruhiger und tiefer werden, es ist eine Einladung, in Gottes Nähe zu atmen und sich von der Wirklichkeit des Gottmenschen tragen zu lassen. Die Opfer als Speise, Christus zum Genießen und Assimilieren. Die Aufzeichnungen über die Opfer im 3. Mose begegnen uns nicht nur als kultische Abläufe, sondern ausdrücklich als essbare Gaben. So heißt es in 3. Mose Kapitel 2 Vers 1, und wenn jemand die Opfergabe eines Speisopfers dem Herrn darbringen will, soll seine Opfergabe Weizengrieß sein, und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Die Sprache betont Substanz und Geschmack, das Speisopfer ist Nahrung, die zum Altar gebracht und dort, in der Verbindung mit Gottes Handeln, freigestellt wird. Christus in den Opfergaben dient unserem Genuss, denn diese Opfergaben sind verzehrbar. Sie können nicht nur von Gott, sondern auch von uns verzehrt werden. Wir können Christus mit Gott genießen und Christus essen. Diese Beobachtung führt zur Deutung, dass die Opferbilder auf eine innere Assimilation zielen. Das, was Gott darbringt und es uns erlaubt, zu uns zu kommen, ist nicht nur zur Betrachtung bestimmt, sondern zur Aufnahme in unser Inneres. Die biblische Perspektive vom Christusessen bedeutet, dass das Göttliche in uns eingeprägt wird, bis es Teil unseres Empfindens, Denkens und Handelns wird. Die Verwandlung ist kein äußerliches Ritual, sondern ein Vorgang, in dem göttliche Elemente in das Menschliche eingehen und es von innen her prägen. Zum Schluss klingt darin eine aufbauende Hoffnung mit: Nahrung wirkt, sie schafft Substanz. Die Vorstellung, dass Christus als Speisopfer gegeben ist, öffnet den Blick auf Wachstum und Reife, nicht durch Leistung, sondern durch Verwurzelung in dem, was genossen und aufgenommen ist. Wer diese Wahrheit ernst nimmt, darf sich der inneren Wandlung anvertrauen, die leise, beständig und lebensbildend geschieht. Und wenn jemand die Opfergabe eines Speisopfers dem Herrn darbringen will, soll seine Opfergabe Weizengrieß sein, und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Das Übrige davon aber sollen Aaron und seine Söhne essen. Ungesäuert soll es gegessen werden an heiliger Stätte. Im Vorhof des Zeltes der Begegnung sollen sie es essen. Das Bild des Speisopfers lädt dazu ein, die Vorstellung von Spiritualität als inneres Genießen zu bedenken, nicht als Technik, sondern als heilsame Einverleibung des Christus, der in uns wirken will. In dieser Perspektive wird geistliches Leben zu einer leisen Ernährung des Herzens, die Beständigkeit und Tiefe schenkt. Gegenseitige Freude, Gott genießt durch unsere Darbringung. Die Texte zum Opferleben zeichnen auch das Bild eines gemeinsamen Genusses, Gott empfängt und der Mensch nimmt teil. In diesem Zusammenhang klingt das mächtige Bild des Opfers als Erlösung an, so heißt es in Johannes 1,29, am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das, was am Altar geschieht, betrifft nicht bloß den Einzelnen, sondern die gemeinsame Lage von Schöpfer und Geschöpf. Das Opfer vollzieht Versöhnung und macht Teilhabe möglich. Dieser gegenseitige Genuss ist vergleichbar mit dem gemeinsamen Genießen an einem Festmahl, bei dem wir einander ermutigen, die verschiedenen Speisen zu kosten. Dieses gemeinsame Genießen beim Festmahl veranschaulicht, wie wir Christus gemeinsam mit Gott genießen. Wenn wir Christus in gewisser Weise genießen, könnten wir sagen, Vater, ich möchte, dass du auch diesen Anteil an Christus genießt. Darauf könnte der Vater erwidern, Kind, ich möchte, dass du das genießt, was ich gerade genieße. Das ist die Gemeinschaft gegenseitigen Genießens, die Gemeinschaft des gemeinsamen Genusses. Auf dieser Grundlage lässt sich die gegenseitige Freude deuten, wenn Christus als Gabe gegeben und als Nahrung aufgenommen ist, entsteht ein Wechselspiel der Zuwendung. Der Vater findet Freude daran, dass sein Werk angenommen wird, die Menschen finden Freude daran, dass Gottes Herz ihnen Geschenke macht. Dieses dialogische Genießen ist kein Handel, sondern ein gemeinsames Erleben der erlösenden Wirklichkeit, in dem Empfangen und Zurückgeben zu einer inneren Gemeinschaft verschmelzen. So endet die Betrachtung in einer ermutigenden Note, das Opferleben führt heraus aus Einsamkeit in die Gemeinschaft des Genießens. Wer sich von diesem Bild aufnehmen lässt, kann in dem Vertrauen wachsen, dass Gottes Freude an uns nicht abstrakt bleibt, sondern in einer wechselseitigen, heilenden Anteilnahme sichtbar wird. Das ist Anlass zu stiller Dankbarkeit und zu erneuter innerer Zuversicht. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Bild vom gemeinsamen Genießen erinnert daran, dass geistliche Erfahrung nicht allein privat bleibt, sondern in der Gemeinschaft ihren vollen Klang findet. Es ist tröstlich zu bedenken, dass Gottes Freude an seinem Werk uns einschließt und dass in diesem Einschluss unsere eigene Freude gründet und reifen kann. Herr Jesus, danke, dass du sowohl unsere Wohnstätte als auch unser Essen bist, hilf uns, in dir zu wohnen und dich zu genießen, damit das Göttliche in unserem Inneren wirkliche Verwandlung bewirkt. Schenke uns die Freude, dich einander darzubringen, sodass deine Gegenwart und dein Genuss in der Gemeinde lebendig werden und Hoffnung in unser Leben bringen. Amen.